Es ist 12 Uhr. Einfach besser informiert. NDR 1 Radio MV. Die Mittagsschau. Kompakt, kompetent, auf den Punkt. Das Top-Thema.
Ja, ist die militärische Eskalation im Nahen Osten. Die ist ja schon seit Tagen befürchtet worden. Marin Steinert, wie ist denn aktuell die Lage?
Also es ist zurzeit relativ unübersichtlich, muss man sagen. Aus mehreren Ländern werden Angriffe gemeldet. Gehen wir das jetzt erstmal durch mit unserem Korrespondenten Sebastian Felser. Wo gab es denn Angriffe heute Morgen im Iran erstmal von Israel und den USA?
Also es ist heute Morgen, frühmorgens ist es losgegangen, die Schule und das Arbeitsleben hatte schon begonnen, aber tatsächlich so ungefähr kurz nach 8 war es so, dass es erste Explosionen gab in Teheran. Da haben uns auch unsere Mitarbeiter dort informiert, 3 Explosionen, da haben sie uns noch Bilder geschickt. Das hat dann auch Israels Verteidigungsminister Israel Katz bestätigt, dass Israel den Erstschlag durchgeführt hat. Und in Teheran, das haben wir noch mitbekommen, da gingen die Luftschläge wohl in der Gegend um den Sabbat-Komplex, das ist der Sitz des Präsidenten, nieder und rund um den Pastorplatz, das ist ein großer Platz im Zentrum. Was genau jetzt die Ziele waren, das können wir so genau nicht sagen, vor allen Dingen, weil die Informationen, die aus Iran kommen, werden immer spärlicher, weil natürlich die Kommunikationsnetze gerade zusammenbrechen. Ob das wegen Überlastung ist, weil so viele Menschen natürlich jetzt kommunizieren wollen und müssen, oder ob das durch Einfluss des Regimes ist, das lässt sich auch von außen nicht so sagen. Was auch noch bekannt ist, laut iranischen Nachrichtenagenturen hat es ebenfalls Angriffe gegeben in Isfahan, in Qom, in Karaj und in Kermanshah.
Und wo schlägt Iran jetzt zurück?
Also der erste Gegenschlag ging offenbar gegen Israel. Auch das hat eine gewisse innere Logik, dadurch, dass Israel den Erstschlag durchgeführt hat. In Israel ist Luftalarm. Schäden sind mir zumindest zur Stunde noch nicht bekannt. Aber Israel hat natürlich auch eine äußerst ausgefeilte Raketenabwehr und ist nur von Mittelstreckenraketen, also Raketen, die relativ lange in der Luft sind, zu erreichen. Und entsprechend, je länger die in der Luft sind, desto besser sind sie natürlich auch abzufangen. Es gab aber auch andere Angriffe, also eine US-Militäreinrichtung am Persischen Golf hat berichtet, dass es eine Explosion gab. Das wird mutmaßlich eine Kurzstreckenrakete aus Iran gewesen sein. Aber wo jetzt noch überall Irans Führung Gegenschläge durchführen wird und mit welchen Mitteln, das ist zurzeit noch offen.
Dankeschön bis hierhin, Sebastian Felser. Und wie die ersten deutschen Reaktionen auf die Eskalation ausfallen, das hören wir jetzt von Efi Seibert aus Berlin.
Die deutsche Bundesregierung wurde erst heute Morgen über die Militärangriffe Israels auf Iran informiert. Heute Mittag wird dazu der Krisenstab einberufen, um die Lage zu besprechen. Regierungssprecher Cornelius sagte, man beobachte die Entwicklung genau und stimme sich eng mit den europäischen Partnern ab. Bundeskanzler Friedrich Merz hat sich mit den Fachministern aus den sicherheitsrelevanten Ressorts beraten und wird im Laufe des Tages weitere Gespräche führen. Deutsche Staatsangehörige in Iran, Israel und der weiteren Region sind aufgerufen, sich auf der sogenannten Elefantliste zu registrieren, um im Fall möglicher Evakuierungen erreichbar zu sein. Das Auswärtige Amt warnt zudem vor Reisen nach Israel. Führende Politiker der Linken aus der Opposition halten den von Israel als Präventivschlag bezeichneten Angriff für völkerrechtswidrig. Die Lufthansa streicht alle Flüge zu mehreren Zielen im Nahen Osten. Der Flugverkehr von und nach Dubai ist am Wochenende unterbrochen. Die Verbindungen von und nach Tel Aviv, Beirut und dem Oman sollen bis zum 7. März gestrichen werden.
Dankeschön, Efi Seibert in Berlin. Ein neues Bündnis hat sich vor der Landtagswahl hier in Mecklenburg-Vorpommern gegründet. Unter dem Namen Zusammen bewegen gibt es dazu auch noch heute einen Aktionstag mit 30 Veranstaltungen überall im Land. Vom Stadtrundgang über Saatguttausch bis hin zum Anbaden. Und Jörn-Jakob Gericke jetzt in unserer Aktuell-Redaktion. Zunächst mal, wer steckt denn hinter diesem Bündnis?
Ja, das sind so rund 500 Vereine, Initiativen, Gruppen und Einzelpersonen. So sagt es das Bündnis selbst. Nachbarschaftstreffs, Kultureinrichtungen sind zum Beispiel dabei und man stehe für eine breite demokratische Basis im Land. Das Bündnis hat sich bewusst vor der Landtagswahl gegründet, weil die Leute davon ausgehen, dass viele hier im Land Zukunftsängste haben, sich mit ihren Problemen alleine gelassen fühlen. Das Bündnis will also Menschen zusammenbringen, tritt für eine offene und lebenswerte Gesellschaft ein. Aber es heißt auch von Zusammenbewegen ganz klar, wir sind parteiunabhängig, mit Parteien haben wir nichts zu tun.
Und da gab es ja auch irgendwie einen Workshop und die Frage stand im Raum, wie gehe ich mit diskriminierenden Parolen um?
Ja, da hieß es Gegenhalten. Da habe ich heute im Zukunftsladen Teutenwinkel vorhin vorbeigeschaut. Da geht es also wirklich darum, wie gehe ich mit diskriminierenden Aussagen um? Und da waren einige Leute, die dann wirklich zusammengekommen sind und man hat gemerkt, es geht diesem Bündnis auch darum, die Leute zu verbinden. Im Zukunftsladen in Teutenwinkel habe ich mit Maria Schulz gesprochen, die da im Zukunftsladen arbeitet, ist Teil des Bündnisses. Und sie sagt, viele haben vielleicht auch Zukunftsangst, weil sie gar nicht wissen, welche solidarischen Strukturen es um sie herum gibt. Wenn man die jetzt sichtbar machen könnte, dann könnte das die Stimmung in der Gesellschaft auch verändern, so sagt Maria Schulz.
Dann redet man nicht mehr über Angst, ja, über Zukunftsangst und Perspektivlosigkeit, sondern man redet darüber, kennt ihr eigentlich schon den Nachbarschaftstreff? Wollen wir da nicht mal hingehen?
Also im Zukunftsladen Teutenwinkel, dieser Workshop nur eine von vielen Aktionen.
Dankeschön, Jörn-Jakob Gericke aus unserer Aktuell-Redaktion. Das Bündnis Zusammenbewegen ist heute mit einem Aktionstag gestartet und Eindrücke davon sehen Sie auch heute Abend im Nordmagazin im NDR-Fernsehen um 19.30 Uhr. Und jetzt weitere Nachrichten des Tages. Die SPD will Mieter vor steigenden Energiekosten schützen. Fraktionschef Miersch sagte dem Stern, das sei die zentrale Bedingung, um dem geplanten neuen Heizungsgesetz zuzustimmen. Immobilienbesitzer dürfen höhere Kosten nicht einfach an ihre Mieter durchreichen. Bundeswirtschaftsministerin Reiche will Immobilienbesitzern weiter erlauben, Öl- und Gasheizungen einzubauen. Bei Unfällen sind am Abend im Kreis Mecklenburgische Seenplatte zwei Menschen schwer verletzt worden. Zwischen Staffenhagen und Priborow ist ein 53 Jahre alter Fußgänger von einem Auto angefahren worden. Zuvor war in Faulenrost ein Auto gegen eine Straßenlaterne gefahren. Der 29-jährige Fahrer hat keine gültige Fahrerlaubnis. Und in Mecklenburg-Vorpommern gibt es neue Temperaturrekorde. Der 27. Februar war so warm wie noch nie zuvor seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Nach Angaben von unserem NDR-Wetterexperten Stefan Kreibohm wurden an mehreren Wetterstationen Temperaturen von 18 Grad und mehr gemessen. Bolzenburg zum Beispiel meldete gestern 18,2 Grad und Milo Semmerin war Spitzenreiter mit 18,8 Grad. In Mecklenburg-Vorpommern werden immer mehr Autos abgeschleppt. Robert Schubert aus der Aktuell-Redaktion, wie sehen die aktuellen Zahlen aus?
Ja, die sind ganz unterschiedlich. In Rostock beispielsweise, der größten Stadt hier im Land, wurden im vergangenen Jahr mehr als 1.300 Fahrzeuge abgeschleppt. Das ist nochmal ein ganz schöner Anstieg im Vergleich zu den Vorjahren. In Greifswald ist die Zahl auch gestiegen. Da wurden im Jahr 2024 noch 205 Fahrzeuge abgeschleppt und dann im vergangenen Jahr schon 285. In Neubrandenburg, da ist die Zahl am geringsten, dort wurden nur 14 Autos abgeschleppt. Die Kosten dafür variieren, sehr oft sind aber mehrere hundert Euro fällig. In Stralsund beispielsweise sind es fast 300, in Rostock dagegen nur um die 230 Euro. Aber selbst das ist schon fast doppelt so viel wie ein paar Jahre zuvor.
Und was sind die häufigsten Gründe, warum Autos überhaupt abgeschleppt werden?
Ja, meist sind es temporäre Halteverbote, zum Beispiel wegen Umzügen, Baustellen oder auch Veranstaltungen. Aber auch das Parken in Feuerwehrzufahrten oder auf Behindertenparkplätzen führt dann schnell zum Abschleppen. Wird ein Fahrzeug in Notfällen abgeschleppt, beispielsweise bei Feuer oder einem Rohrbruch, dann zahlt das meist die Behörde. Und wer sein abgeschlepptes Auto sucht, der bekommt dann meistens bei der Polizei oder den Ordnungsämtern die Information, wo man seinen Wagen findet und abholen kann.
Gut zu wissen. Dankeschön, Robert Schubert. Ja, bei Eulen denken die meisten an die großen Uhus mit den gefiederten Ohren oder die imposanten Schleiereulen. Aber es gibt auch ganz kleine, zum Beispiel den Sperlingskauz. Und an diesem Wochenende beginnt das Monitoring für diese kleinen Eulen. Und unsere Reporterin Silke Müller aus der Redaktion Landwirtschaft, Umwelt und Natur hat mal einen Experten bei der Suche nach dem Sperlingskauz in den Wald begleitet.
Benjamin Weigelt steht auf einer Lichtung mitten im Karzer Holz und hält eine blaue Bluetooth-Box hoch in die Luft. Das ist der Balzruf des Sperlingskauzes, der kleinsten Eule europaweit. Der Hobby-Ornithologe hofft, mit der Klangattrappe die Männchen anzulocken, die dem vermeintlichen Rivalen dann antworten.
Damit möchte er den Rivalen aus seinem Revier vertreiben und reagiert entsprechend darauf eben mit dem Balzruf und kommt dann auch her, um sozusagen den Rivalen abzuhalten.
Soweit die Theorie. In der Praxis nicht so einfach. Trotz etlicher Klangrufe antwortet kein Sperlingskauz. Kein Wunder, in ganz Mecklenburg-Vorpommern leben vermutlich nur ca. 10 Brutpaare der kleinen Eule. In ganz Deutschland gibt es rund 5000. Benjamin Weigelt erklärt die Besonderheit der Mini-Eule.
Er ist so groß wie der Sperling und kann aber auch für seine Größe große Beutetiere greifen, wie eben Specht oder eine Zinkendrossel oder sowas. Und brütet ja letztendlich in Höhlen und baut keine Höhlen selbst. Braucht sehr viel Totholz in seinem Umfeld, sehr viele Käfer und das macht ihn einfach so besonders.
Der Sperlingskauz sitzt meist in der Dämmerung auf den Baumwipfeln und ist gut getarnt. Braunes Gefieder mit weißen Flecken, kurzer Schwanz, ein runder Kopf mit großen gelben Augen. Wie alle Eulen kann er den fast komplett um die eigene Achse drehen.
Das liegt daran, dass die viel mehr Halswirbel haben. Wir Menschen haben ja irgendwie um die 5 Halswirbel und die haben ja bis zu 15 Halswirbel und dadurch können die halt den Kopf bis zu 270 Grad drehen. Dadurch haben sie einen besseren Rundumblick.
Perfekt, um ihre Beute zu erspähen. Die Jungen werden am Anfang mit Insekten gefüttert. Später mit Mäusen, Reptilien oder auch Kleinvögeln wie Meisen oder Amseln. Oder um die eigenen Feinde schnell zu entdecken. Das sind häufig die größeren Eulen wie Waldkäuze oder Uhus. Nach etlichen vergeblichen Versuchen packt Benjamin Weigelt seine Klangattrappe wieder ein. Enttäuscht ist er aber nicht.
Nee, nicht unbedingt. Ist vielleicht nicht der Tag heute gewesen für den Sperlingskauz. Weil wie gesagt, wenn hier nur ein bis maximal, wenn überhaupt zwei Brutpaare da sind, dann ist natürlich schon schwierig, dass man den wieder findet. Ja, aber ich bin nicht enttäuscht.
Vielleicht hat er in den nächsten Wochen nochmal Glück. Das deutschlandweite Monitoring der Kleineulen startet gerade erst.
Auf den Spuren der kleinsten Eule Europas, dem Sperlingskauz, Silke Müller berichtete.
Ich bin ja eher so ein komischer Kauz.
Ja, das kann man...